Hallo und herzlich willkommen zu unserer Live-Übertragung aus dem Münchner Gewerkschaftshaus. Heute findet nicht wie üblich das LoRa-Magazin statt. Das können Sie dann erst wieder am Donnerstag, wie gewohnt, ab 18 Uhr hören. Jetzt aber zu unserer Live-Übertragung. Der kürzlich veröffentlichte Entwurf des Bayerischen Kabinetts zu einem sogenannten Integrationsgesetz hat in München für Aufregung bei Gewerkschaften, Bürgerrechtsvereinigungen, antifaschistischen Organisationen und Politikerinnen und Politikern gesorgt. Kernpunkt des Entwurfs ist die Verpflichtung aller Menschen in Bayern auf die Leitkultur, beziehungsweise auf das, was die bayerische Staatsregierung darunter versteht. Und das gilt übrigens auch für Medien. Auch LoRa würde so auf die Leitkultur verpflichtet werden. Deswegen haben heute zu einer ersten Informationsveranstaltung zu dem geplanten Integrationsgesetz folgende Personen eingeladen. Dr. Klaus Hanzog, er ist ehrenamtlicher bayerischer Verfassungsrichter. Renate Hennecke, sie ist Landessprecherin der Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes. Hedwig Grimmer, Verdi-Gewerkschaftssekretärin. Florian Ritter, er ist Mitglied des Bayerischen Landtags für die SPD. Anton Salzbrunn, Landesvorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Bayern. Wolfgang Stöger, Vorstandsmitglied der Bürgerrechtsvereinigung Humanistische Union. Und Günter Wangerin, Vorstandsmitglied des Arbeitskreises Aktiv gegen Rechts bei Verdi München. Und bevor es jetzt dann im Gewerkschaftshaus richtig losgeht, hören wir jetzt rein, warum Günter Wangerin das Integrationsgesetz für einen Generalangriff auf uns alle hält.
Also der Kernpunkt ist, glaube ich, ist die Verpflichtung der Bevölkerung, und zwar der Bevölkerung, auf die Leitkultur. Was immer auch immer darunter zu verstehen ist. In der Präambel ist aber vor allem von der Wertewelt des christlichen Abendlandes die Rede. Ich habe es auch bewusst Bevölkerung, weil es nicht allein um Flüchtlinge und Menschen mit migrantischem Hintergrund geht. Und zwar ist es so, trifft es diese Menschen augenfällig und in besonderem Maß, in besonders üblem Maß. Das sieht man, wenn man das Gesetz durchliest, egal ob es jetzt um die Behandlung in den Lagern, also um ihre Unterbringung, ihre Kinder oder um den Zugang zu Schwimmbädern geht. Es gibt eine Vielzahl an Sonderbehandlungen, das nenne ich es mal, dieser Menschen. Aber das Gesetz betrifft uns alle.
Können Sie vielleicht einige Punkte dieser Vielzahl von Sonderbehandlungen einfach mal rausstellen?
Ich nenne jetzt nur ein paar. Ganz wichtige, herausstechende Punkte sind zum Beispiel, also sie werden auch auf die Leitkultur verpflichtet, was immer auch das ist. Als Einwanderer gilt der, bei dem zumindest ein Eltern- oder Großelternteil einmal eingewandert ist. Also das muss man sich schon auf der Zunge zergehen lassen. Also der Viertel Ausländer sozusagen, ja. Die Sicherheitsbehörden, und das ist noch so ein schlimmer Paragraph, Artikel heißen die übrigens, die Sicherheitsbehörden sollen auch diejenigen verfolgen, denen keine Straftat oder Ordnungswidrigkeit zur Last gelegt werden kann. Und jetzt kommt's. Die aber durch demonstrative Regelverstöße, was ist das, frage ich mal, ja, auffallen, oder wer durch offenkundig rechtswidriges Verhalten erkennen lässt, dass ihm die Rechts- und Werteordnung unbekannt oder gleichgültig ist. Wie gesagt, das gilt auch, wenn dem Betreffenden keine Straftat nachgewiesen werden kann. Dann ein Punkt, ja. Der auch sehr schlimm ist. Ja. Bei Schwimmbädern, Bibliotheken und so weiter soll gelten, die Zulassung nicht freizügigkeitsberechtigter Ausländer kann von einer vorherigen Belehrung und dem ausdrücklichen Anerkenntnis oder der ausdrücklichen Anerkenntnis der bestehenden Vorschriften abhängig gemacht werden. Wie sollte es denn anders gehen als durch eine Gesichtskontrolle? Ja? Der hat dunkle Haare, der hat einen Schnurrbart, der ist dunkel gebräunt und so weiter. Das Gesetz verbietet im Übrigen die Schulpflicht für Kinder in Asylunterkünften. Also das sind jetzt nur vier Punkte davon. Es gibt eine ganze Reihe noch, ganz viele andere noch. Aber ja, das mag erstmal genügen.
Man hört es jetzt schon raus, im Fokus stehen natürlich Asylberechtigte, Einwandererinnen und Einwanderer, Menschen mit Migrationshintergrund. Und Sie haben vorhin schon gesagt, es betrifft aber uns alle. Vielleicht können Sie das nochmal so ein bisschen genauer erläutern, warum es jetzt auch uns, ich weiß gar nicht, bin ich jetzt Bio-Deutscher nach bayerischer Staatsregierung oder wie muss ich mich denn sehen überhaupt?
Also die Geschichte ist die, das geht nicht um, angesprochen wird nicht, werden nicht in erster Linie die Ausländer oder die Migranten oder die Flüchtlinge, sondern es ist von den Bürgern, den Bürgern dieses Staates die Rede, ja. Das ist ganz wichtig zu wissen. für uns alle, die Formulierungen sind ganz bewusst auch so gewählt. Ich betone das nicht deswegen, weil ich es lieber hätte, wenn es nur für die Nicht-Deutschstämmigen gelten würde. Aber es zeigt in meinen Augen doch, dass die Betonung auf diese Menschen in dem Gesetz ein geschicktes Manöver ist. Also nicht mehr, und zwar davon abzulenken, worum es in Wahrheit geht, soll insgesamt in der Republik, in der wir leben, ich sage auch ganz bewusst in der Republik, weil Bayern da eine Vorreiterrolle spielt, es soll ein anderer Wind wehen im Umgang mit Leuten, die hier nicht reinpassen. Nicht zuletzt natürlich mit denen, die etwas gegen den Kurs haben, der politisch gefahren wird. Also gegenüber den Menschen, die zum Beispiel nicht einverstanden sind mit dem Kriegskurs, der gegenwärtig gefahren wird. Also wie anders sind denn Passagen zu verstehen, die so lauten, wer, jetzt wiederhole ich es nochmal von vorhin, wer durch demonstrative Regelverstöße verunglimpfen oder sonst durch nach außen gerichtetes Verhalten beharrlich zum Ausdruck bringt, dass er die freiheitlich-demokratische Grundordnung und so weiter stört, kann verpflichtet werden und so weiter. Dieser Satz, wie viele andere übrigens in dem Gesetzestext, bezieht sich auf alle, die hier leben, nicht explizit auf die mit migrantischem Hintergrund. Ich als Künstler fühle mich natürlich da auch betroffen. Mein demonstrativer Regelverstoß, der besteht zum Beispiel darin, dass ich in den Augen der Gesetzeshüter regelmäßig den Bundespräsidenten verunglimpfe, weil ich ihn in einer Maske als Kriegshetzer darstelle. Deswegen bin ich übrigens auch vor Gericht gestanden, kürzlich. Dass es um alle geht, wird schon bei den ersten Sätzen im Abschnitt A, Problem, sichtbar. Dort heißt es wörtlich, jeder Einzelne ist zur Loyalität gegenüber Volk und Verfassung, fast hätte ich gesagt Vaterland, Staat und Gesetzen verpflichtet. Dazu gehört natürlich, dass jeder nach seiner Leistungsfähigkeit zum wirtschaftlichen Wohlstand mit eigener Kraft beiträgt. Und weiter, eine gemeinsame Rechts- und Wertebasis ist unverzichtbar für dauerhaften Frieden und allgemeine Sicherheit. Sie ist zugleich das notwendige Fundament für die wirtschaftliche Prosperität unseres Landes, Zitat Ende. Und da finde ich, das erinnert doch sehr an den Begriff der Volksgemeinschaft, in der alle gemeinsam, also Unternehmer wie Arbeitnehmer, verbunden waren, auch hier zum Wohle des Ganzen. Das steht schon in der Präambel.
Wenn wir da jetzt alle auf irgendeine Leitkultur verpflichtet werden, ja, dann stellt sich schon die Frage für mich, welche Definition der Leitkultur hat denn die bayerische Staatsregierung und ist das die allein seligmachende?
Eine Definition gibt es eigentlich nicht. Zwar ist von bayerischen Traditionen und vom christlichen Abendland die Rede, aber eine genauere Bestimmung, die gibt es da nicht in dem Gesetz. Im Wesentlichen wird die Leitkultur wohl dadurch definiert, was sie nicht ist. Eine Haltung, also die der bayerischen Staatsregierung nicht passt. Also so sehe ich.
Jetzt haben wir da bei dieser Leitkultur-Sache, da werden ja auch die Schulen darauf verpflichtet, aber ja, es werden auch die Medien darauf verpflichtet. Was steht denn da drin in dem Artikel?
Also da ist wörtlich der Satz enthalten, der Bayerische Rundfunk und die nach dem Bayerischen Mediengesetz an der Veranstaltung von Rundfunk Beteiligten unterstützen im Rahmen ihres Programmauftrags die Integration. Die Angebote in Rundfunk und Telemedien sollen einen Beitrag zur Vermittlung der deutschen Sprache und der Leitkultur leisten.
Aber kann man dann so sagen, da wird jetzt Radio Lora per Gesetz auf irgendeine Leitkultur verpflichtet, so was halt die bayerische Staatsregierung davon hält?
Im Prinzip würde ich sagen, ja.
Wenn ich das jetzt bewerte und so Ihnen so zuhöre, dann würde ich sagen, dieses Gesetz verströmt so einen, ich würde fast sagen, so einen dumpfen, reaktionären Geist, könnte man das so sagen.
Ich glaube, das kann man sehr wohl sagen.
Wie schaut es denn da mit dem Zeitplan aus? Jetzt ist das ja ein Entwurf des Kabinetts, der wird jetzt wahrscheinlich irgendwann mal in die Ausschüsse gehen und dem Landtag vorgelegt. Was hat sich die bayerische Staatsregierung gedacht, wie schnell das in den Landtag gebracht werden soll?
Also am 6., das ist der Tag, an dem die Veranstaltung stattfindet, Ende die Anhörung der Verbände. Und dann denke ich, also ich muss leider sagen, ich weiß es nicht ganz genau, aber in den nächsten Wochen wird dann das Gesetz wohl in den Landtag gehen und ist anzunehmen, dass die das auch schnell durchziehen.
Was sagen denn die Oppositionsparteien? Was sagen Grüne, SPD, Freie Wähler? Was sagen auch die Gewerkschaften? Was sagen andere Verbände?
Leider kann ich da wenig dazu sagen. Also ich kann sagen, was Einzelne, also zum Beispiel aus der SPD, sich dazu geäußert haben. Beispiel Klaus Hanzog zum Beispiel, ehemaliger oder ist, glaube ich, immer noch ehrenamtlicher Verfassungsrichter am Bayerischen Verfassungsgerichtshof oder Florian Ritter von der SPD, die sind ja sogar bei der Initiative dabei, die werden am 6. April bei der Veranstaltung da sein und voraussichtlich auch sprechen. Aber offizielle Stellungnahmen von anderen Parteien kenne ich nicht. Und das hat natürlich auch damit was zu tun, dass das Gesetz überhaupt sehr wenig bekannt ist. Also es gibt ganz wenige Leute, die einem dazu was sagen können. Ich nehme an, dass das in der nächsten Zeit anders sein wird, wenn wir die Veranstaltung haben und danach. Aber im Augenblick, ich kann dazu wenig sagen.
Was glauben Sie denn, wenn dieses Gesetz durchgeht und wenn die CSU das relativ schnell, sie hat ja die absolute Mehrheit im Landtag, relativ schnell durch den Landtag peitscht, was werden denn die gesellschaftlichen Folgen eines solchen Gesetzes sein für Bayern?
Wenn das Gesetz durch den Landtag geht, also wenn es wirklich mit Mehrheit verabschiedet wird, dann ist das natürlich eine Katastrophe. Weil, also es hat ja verschiedene Folgen. Ja. Die Bevölkerung wird ja darauf verpflichtet, auf dieses Gesetz. Und es sind auch Formulierungen übrigens enthalten, die so weit gehen, dass sie das Blockwatch-Denken fördern. Ja. Also was das für Folgen im Detail hat, kann ich natürlich nichts sagen. Aber eins auf jeden Fall, die demokratische Kultur in Bayern, auf die hat es natürlich einen enormen Einfluss. Und das ist eine Katastrophe. Und dann würde ich auch noch sagen, dass schlimm vor allem ist, dass Bayern, und das tut es ja jetzt schon, da wirklich eine Vorläuferrolle spielt.
Soweit Günter Wangerin, Vorstandsmitglied im Arbeitskreis Aktiv gegen Rechts in Verdi München. Sie haben Lora München auf der 92.4 eingeschaltet und Sie hören heute eine Live-Übertragung aus dem Münchner Gewerkschaftshaus. Thema ist das geplante sogenannte Bayerische Integrationsgesetz. Und wie wir vernommen haben, soll es auch da drüben im Münchner Gewerkschaftshaus, wir sind ja eigentlich nur schräg gegenüber, Lora, gleich losgehen. Und bevor es losgeht, machen wir noch eine ganz kleine Musikpause. Lora München auf der 92.4.
Das freie Radio in München. Vielleicht ein bisschen zu frei für den Freistaat Bayern?
Leute, hier ist Radio Lora München auf der 92.4 mit einer Live-Übertragung aus dem Münchner Gewerkschaftshaus. Und so wie es jetzt scheint, geht es jetzt los. Wir schalten jetzt rüber. Das war jetzt noch nichts. Sie haben schon die Geräusche gehört, aber bisher hat noch keiner angefangen zu sprechen. Jetzt warten wir nochmal und spielen vielleicht nochmal ganz kurz eine Minute Musik und hoffen dann, dass es losgeht.
Dann will ich euch im Namen aller Einlader ganz herzlich zu dieser Auftakt-Informationsveranstaltung zu dem sogenannten Integrationsgesetz, ein Name, der mir kaum über die Lippen kommt, ganz herzlich einladen. Also im Namen von, ich hoffe, ich kriege es alle richtig zusammen, Bernhard Baudler von der GEW Bayern, der Florian Ritter, der Wolfgang Stöhl, also Mitglied des Landtages, der Wolfgang Stöger von der Humanistischen Union, Klaus Hanzog, ehrenamtlicher bayerischer Verfassungsrichter, Renate Hennecke für die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes und Günther Wangerin für den Arbeitskreis Aktiv gegen Rechts in Verdi München. Es freut mich sehr, dass dieser Saal so übervoll heute ist und es spricht dafür, dass, denke ich, viele spüren und sehen, wie ernst die Lage angesichts dieses Gesetzes ist. Ich freue mich sehr, dass Radio Lora eine Direktübertragung dieser Veranstaltung macht. Ich habe mehrere Mails bekommen, die mir gesagt haben, Gott sei Dank, weil sie können heute nicht kommen, sie müssen noch arbeiten und währenddessen werden sie Radio Lora hören. Hier werden auch Filmaufnahmen gemacht. Ich kann aber versichern, es werden ausschließlich die Referenten und Referentinnen dort gefilmt. Insofern muss sich dort niemand Sorgen machen. Bezüglich dem Florian muss ich sagen, dass der Florian schon um 19 Uhr gehen muss, weil nämlich heute die Mitgliederversammlung von München ist bunt ist. Und er wird dorthin gehen, um genau die Botschaft von dieser Veranstaltung, dass wir uns gemeinsam gegen dieses Gesetz stellen müssen, dort hineinzutragen. Nur gibt es ein paar technische Dinge wie immer bei uns. Es gibt eine Anwesenheitsliste. Wo ist sie denn? Das ist sie nicht. Oder? Nein. Ja. Also die kommt schon noch. Und wird dann rumgegeben. Wenn er denn da ist, wird auch der Spendentopf herumgehen. Weil wenn wir aktiv werden wollen, dann brauchen wir Geld dafür, um Flugblätter zu drucken etc. Und das wird nicht abgehen, ohne dass jeder und jede seinen Beitrag mit dazu leistet. Es wird ebenso schon während der Veranstaltung herumgehen, die Möglichkeit, sich dem offenen Brief vom Verdi-Arbeitskreis aktiv gegen rechts anzuschließen mit einer Unterschrift. Denn heute endet die Verbändeanhörung, heute ist der letzte Tag der Verbändeanhörung. Nur ist der Arbeitskreis aktiv gegen rechts nicht unbedingt, hier hört er zu denjenigen, die das Staatsministerium gefragt hat, was wir dazu meinen. Aber wir schlagen euch vor, wir werden unsere Stellungnahme auch abgeben, ohne dass wir gefragt worden sind. Und wir können euch versichern, wir werden das heute dann noch einscannen und spätestens um 23.59 Uhr zum Ende der Verbändeanhörung ist damit auch eure Stellungnahme bei dem Staatsministerium angekommen. Ich bitte jetzt einfach, ach, Schildchen, jetzt bitte ich dich, dass du einfach an jeden Tisch rennst. tun tust. So, zum Ablauf des heutigen Abends. Zuerst wird Klaus Hanzog einen Aufschlag machen. Dann gehen wir anhand der einzelnen Passagen das Gesetz durch und werden dort von den Miteinladern Stellungnahmen oder auch Zitate aus Stellungnahmen von anderen dazu vorbringen. Das wird schon eine Zeit lang dauern. Und am Ende wird Peter Wilmitzer aus dem Buch Wir in Bayern Stoff geben für die historische Einordnung von dem, was hier gerade geschieht. Dann machen wir eine kurze Pause. Bei der Gelegenheit möchte ich auch auf den Büchertisch verweisen, der heute hier ist und wo man die Pause dann auch nutzen kann, um sich dort mit weiterführender Literatur einzudecken. Anschließend geht es in die Diskussion. Und wir werden aber versuchen, die Diskussion im ersten Teil zeitlich klar zu beschränken, wo es nochmal um den Charakter dieses Gesetzes geht, damit wir dann noch genügend Zeit haben für die Frage, was schlägt der Einladerkreis vor, was wir tun und was können und was wollen wir tun. So. Insofern bei den Veranstaltungen vom Arbeitskreis gegen Rechts ist es ja üblich, dass sie ungefähr 2 Stunden dauern. Das werden wir diesmal ganz sicher nicht schaffen. Aber das ist auch angesichts der Dimension des Themas gar nicht anders zu machen. Wir schätzen mit einem Ende zwischen 21 Uhr und 21.30 Uhr. So, lieber Klaus, und damit würde ich jetzt als erstes gerne dir das Wort übergeben.
Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich finde es toll, wie viele heute hierher gekommen sind. Das ist eine Geschichte, die uns lange, wenn es auf dieser Form geschieht, bewegen wird und schlecht bewegen wird. Es gab ja verschiedene Integrationsgesetze im Landtag. Ich habe auch mal eins gemacht, 2011, für die SPD-Fraktion. Und dann hieß immer von der CSU, ist nicht nötig, ist überflüssig. Denn bei uns sind die Menschen so gut integriert, da braucht man nicht noch extra ein Gesetz. Sie haben nicht gesagt, bei uns gibt es auch das Ausländergesetz, das so hart gehandhabt wird wie selten. Das ist der andere Teil, der uns mehr liegt. Jetzt hat die Staatsregierung selber eins gemacht und es fehlt schon jeglicher Ansatz für eine erweiterte Partizipation, die in anderen Integrationsgesetzen, etwa in Hamburg oder in Nordrhein-Westfalen und auch in unserem von der SPD-Fraktion vorhanden war. Das ist ein großer Mangel, denn wenn wir sagen, wir wollen zusammenleben gleichberechtigt, dann ist man nicht nur Empfänger von Wohltaten und ein bisschen Aktivitäten, sondern das gehört die politische Gestaltung auch dazu. Ganz toll ist zum Beispiel, wir hatten es ja auch immer gesagt, man muss sehen, dass die Migranten in wichtigen Funktionen drin sind, etwa im Rundfunkrat und in anderen solchen Institutionen, um ihr Wissen, ihre Befindlichkeit dort einzubringen. Den Rundfunkrat hat dieser Gesetzentwurf zwar jetzt auch da, aber er schreibt nur, dass er der Leitkultur verpflichtet ist. Also das ist etwas anders, als man sich vorstellen kann unter aktiver Beteiligung. Jetzt möchte ich ein paar verfassungsrechtliche Bewertungen machen, dass dieser Entwurf das Fordern gegenüber dem Fördern weit übersteigt, ist zwar nicht so sehr verfassungsrechtlich, ist aber die Grundlage für dessen, was wir uns ja immer vorgestellt haben, dass Fördern und Fordern hier angesagt ist, um das Zusammenleben in gleicher Form herzubekommen. dieser Geschichte ist dann entscheidend, sind für mich verfassungsrechtliche Bedenken auch, der unklare Begriff der Leitkultur, der hier wieder auftaucht, in 12 Sätzen in der Präambel. Präambeln haben eigentlich nur in Verfassungen was zu tun oder auch dort haben sie keine rechtliche Wirkung, sondern sollen nur eine Richtung angeben. Und hier wird aber an diesen 12 Sätzen in der Präambel zur Leitkultur werden dann ganz konkrete Folgerungen draus geschlossen. Und das verstößt gegen das Rechtsstaatsprinzip, weil man nicht vermuten kann, nicht annehmen kann und nicht fordern kann, dass jeder so eine Präambel durchliest und dann sagt er, ja, was ist eigentlich mit mir? Ich bin Muslim. Was ist mit mir, wenn einer gar keinen Glauben hat, wenn er, wie heißt es so schön, naja, also das muss ich mir selber rausschreiben, eine atheistische Auffassung hat. Der ist in dieser Präambel nicht angedacht. Was macht der damit? Und das sind ja nicht wenige in unserem Lande. Weiß nicht, wie viele es hier sind. Also eine klare Begriff der Leitkultur und seine Anwendung in verschiedenen Artikeln des Entwurfs ist rechtsstaatlich nicht hinnehmbar. Weil jeder immer wissen muss, was wird von ihm verlangt. Und wenn dieses nicht klar ist, und im Gesetz steht dann immer nur klein in den einzelnen Artikeln in Klammern Leitkultur. Aber dass vorne in unendlicher Breite und unendlicher Schwammigkeit dargestellt ist, das fehlt dann. Dann gibt es die Artikel 13 und 14, das ist ja hier mit dran gedacht, dass die Ausübung von Grundrechten mit inhalts- und unkalkulierbaren Risiken versehen ist. Was da steht ja in dem Flugblatt drin, was Artikel 13 und 14 bedeutet. Das kann nicht sein. Und wir haben ja in diesem Kreis mal, da komme ich am Schluss noch dazu, eine Verfassungsbeschwerde gegen das Versammlungsrecht gemacht und in wichtigen Punkten Erfolg gehabt. Und jetzt habe ich gedacht, die Staatsregierung würde daraus lernen, wie das vor sich geht, dass derjenige, dem eine Pflicht auferlegt wird, das auch klar, verständlich wissen muss aus dem Gesetz und nicht in so schwammigen Begriffen. Hier im Artikel 13 und 14 ist dies nicht der Fall. Deswegen sind die meines Erachtens hier ganz klar verfassungswidrig, weil der Einzelne, der sich in der Gesellschaft bewegt, der etwas unternimmt, hier mit unkalkulierbaren Risiken versehen wird und sich dann überlegt, soll ich das überhaupt machen? Und das ist damals in der Entscheidung zum Versammlungsrecht ganz deutlich zum Ausdruck gebracht worden. Und deswegen muss das auch hier wieder problematisiert werden. Und dann gibt es den Ausschluss der Schulpflicht für Kinder in Asylunterkünften. Alle Welt sagt, wichtig ist Sprache, ist Bildung und möglichst frühzeitig. Und dann werden die Kinder da ausgeschlossen. Auch das ist mit nichts zu begründen und ist aus meiner Sicht verfassungswidrig. Wie geht man jetzt damit um? Der Protest, das laufende Gesetzgebungsverfahren, das ist ja noch kein eingebrachter Gesetzentwurf, sondern nur eine Grundlage dafür, der muss heute stattfinden, dieser Protest. Und dann sollte man sich überlegen, was machen wir dann? Aus meinen Erfahrungen hört die Staatsregierung auf solche Äußerungen recht wenig. Deswegen würde ich es gut finden, wenn auch dieser Kreis sagt, okay, das nehmen wir da nicht hin, wenn das so bleibt in den angesprochenen Punkten im endgültigen Gesetzentwurf, dann machen wir es wie bei dem Bayerischen Versammlungsgesetz und wir machen eine Verfassungsklage und zwar breit gestreut. Damals erinnere ich mich, da waren es Parteien, waren es NGOs, waren es Gewerkschaften. Ein ganz breites Feld. Das hat auch das Bundesverfassungsgericht beeindruckt. Ich habe da ja gewisse Beziehungen, weil ich früher da mal tätig war. Das würde ich mir auch hier vorstellen, dass wir aus diesem großen Kreis wichtige Funktionen uns hernehmen und eine solche Verfassungsbeschwerde, wenn dieses Gesetz auf diesem Wege kommt, machen. Und diese Verfassungsbeschwerde sollten wir nach Karlsruhe zum Bundesverfassungsgericht machen. Das war auch das Versammlungsgesetz. Da sehen die sich wieder in bestimmten Formulierungen, was angefochten wird. Ich bin ja selber Bayerischer Verfassungsrichter, habe gehört, da gibt es unter Umständen Überlegungen, dorthin zu gehen. Ich würde dem nicht raten, weil ich will die nicht beleidigen, die Kollegen dort. Aber das ist nun mal aus der Zusammenkunft, wie das ist. Das sind in dem Neuner-Gremium sind welche ganz dominierend von der CSU bestimmte und dann halt einer von der SPD und einen von den Grünen. Da kannst du Dissenting Votes machen, aber Mehrheiten herbeizuführen geht nur ganz selten. Also das wäre mein Vorschlag, dass man hier die verfassungsrechtlichen Bedenken heute auch gleich mitteilt und dass, wenn die nicht zum Tragen kommen, dass dann eine breit gesteuerte, breit verfasste Verfassungsklage nach Karlsruhe kommt. Dankeschön.
Vielen Dank, Klaus. Jetzt gehen wir Punkt für Punkt durch. Mal ein bisschen Gymnastik machen hier. So, wir haben es mit einem Gesetz zu tun, wo bereits das erste eine Irreführung ist, nämlich der Name. Es handelt sich nicht um ein Integrationsgesetz, es ist lediglich ein Label, mit dem hier auf den Markt gegangen wird. Das fängt bei der Präambel an. Und tatsächlich ist es so, dass bereits in der Präambel, wie der Klaus gesagt hat, die Verpflichtung auf die bayerische Leitkultur formuliert ist. Und das Bayerisch ist nicht irgendwie eine Schnapsidee von mir, sondern ja, genau. Sondern in dieser Präambel heißt es wirklich, ganz Bayern ist geformt von gewachsenem Brauchtum, von Sitten und Traditionen. Um dann festzustellen, diese identitätsbildende Prägung unseres Landes, Klammer auf, Leitkultur, Klammer zu, im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung zu wahren und zu schützen, ist Zweck dieses Gesetzes. Aus dem folgt, wer eingewandert ist, wird zur unabdingbaren Achtung der Leitkultur verpflichtet. Das ist wörtlich, steht es hier so drin. Sie aber zur unabdingbaren Achtung der Leitkultur zu verpflichten und dazu eigene Integrationsanstrengungen abzuverlangen, Klammer auf, Integrationspflicht, Klammer zu. Jedes Gesetz beginnt mit oder hat vorne bereits die Begriffsbestimmungen. Bei diesen Begriffsbestimmungen wird also zuerst auf die Migranten und Migrantinnen eingegangen, um dann festzustellen, dass auch die erlangte Staatsbürgerschaft nichts nützt. Weil nämlich unter dieses Gesetz fallen auch alle, die in besonderer Weise integrationsbedürftig sind auch wenn sie die deutsche Staatsbürgerschaft haben, und außerhalb der heutigen Grenzen der Bundesrepublik Deutschland geboren und nach 1955 in das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zugewandert sind, oder zweitens, ich zitiere wörtlich, zumindest einen Eltern- oder Großelternteil haben, der die Bedingungen der Nummer 1 erfüllt. Im Übrigen sind auch alle anderen noch im zweiten Absatz, fallen unter das Gesetz, die, wer immer es definiert, in besonderer Weise integrationsbedürftig sind. Der DGB Bayern, und es freut mich wirklich sehr, dass ich das sagen kann, der DGB Bayern hat heute mit einer Presseerklärung gegen dieses Gesetz Stellung genommen. Und ich möchte jetzt hier einen Satz daraus zitieren. Leitkultur ist ein politischer Begriff, der als Integrationsziel ebenso umstritten wie schillernd ist. Was Leitkultur genau meint, erschließt sich in diesem Gesetz nicht. Wenn aber schon das zentrale Integrationsziel unklar ist, kann ein solches Gesetz nur scheitern. So Matthias Jena. Der Verband demokratischer Juristinnen und Juristen hat ebenso eine Stellungnahme zu diesem Gesetz gemacht, und da bitte ich jetzt den Günther dazu was zu sagen.
Sie haben Lora München auf der 92.4 eingeschaltet und Sie hören eine Live-Übertragung aus dem Münchner Gewerkschaftshaus zum geplanten bayerischen Integrationsgesetz.
Oder komm hierher, das ist besser. Also, Entschuldigung.
Gut. Also das ist eine Stellungnahme der Vereinigung demokratischer Juristinnen und Juristen. Die ist verfasst von der Bundesgeschäftsführerin, Frau Rechtsanwältin Ursula Mende in Krefeld. Ich lese sie jetzt mal vor. Erklärung der VDJ vom 6.4.2016 zum Entwurf eines bayerischen Integrationsgesetzes. Gesetz der Exklusion und völkischen Heimatverteidigung. Mit dem von der bayerischen Staatsregierung vorgelegten Gesetzentwurf zu einem bayerischen Integrationsgesetz hat sich der Freistaat aus der Bundesrepublik Deutschland als Einwanderungsland und aus der Europäischen Union als Staatengemeinschaft jahrzehntelanger Einwanderung von Menschen unterschiedlicher Herkunft, Sprache, Kultur und Religion verabschiedet. Er ist Ausdruck massiver Realitätsverleugnung und protektionistischer Abschottung, indem er als ausschließlichen Zweck die Wahrung und den Schutz einer vorgegebenen Leitkultur benennt und in keiner Weise an den Erfordernissen eines partizipativen und zukunftsorientierten Integrationsgesetzes ausgerichtet ist. Wenn eine Gesellschaft immer vielfältiger wird, hängt ihre Entwicklung entscheidend davon ab, dass alle Betreffenden gemeinsam, gleichberechtigt und solidarisch sich hieran beteiligen und sie gestalten können. Integration ist ein wechselseitiger Prozess und keine Einbahnstraße, deren Anpassungsforderungen sich ausschließlich an die Migrantinnen und Migranten richten, sondern fordert von allen wechselseitige Toleranz und respektvolles Verständnis für all andere Lebensweisen, sofern diese nicht mit den individuellen Freiheiten in Widerspruch stehen. Ein Gesetz, das ganz Bayern als von gewachsenem Brauchtum, Sitten und Traditionen geformt ansieht, die gleichsam änderungsfest vorgegeben sind, schließt sich nicht nur ab, sondern schließt sich vor allem andere aus. Soweit der Entwurf vorgibt, dem Prinzip des Förderns und Forderns zu folgen, ist der sogenannte Integrationsansatz rein ordnungspolitisch und ordnungsrechtlich angelegt, indem eine Vielzahl von Maßnahmen im Bereich der Bildung und Sprache, bei Verletzung der Mitwirkungspflichten nicht nur sanktionsbewehrt sind, sondern die Voraussetzungen für Verpflichtungen selbst sind höchst unbestimmt und werden insofern grundlegenden rechtsstaatlichen Anforderungen nicht gerecht. Das gilt beispielsweise bei Fördermaßnahmen, bei denen ein, Zitat, mindestens zu erwartendes Sprachniveau, Zitat Ende, Artikel 4, 3, Satz 3 gefordert wird und vor allem für die Regelungen zur, Zitat, Achtung der Rechts- und Werteordnung, Zitat Ende, und zum Unterlaufen der verfassungsmäßigen Ordnung, Artikel 13 und 14, die mit unbestimmten Rechtsbegriffen wie demonstrative Regelverstöße, Rechtsverstöße, nach außen gerichtetes Verhalten, Ablehnung des staatlichen Gewaltmonopols aufgeladen und bei Verstößen Bußgeld bewährt sind. Demgegenüber ergeben sich, was das Fördern angeht, nach Artikel 17 des Entwurfs keine subjektiven Rechte und klagbare Rechtspositionen. Finanzbedarf auslösende Maßnahmen stehen unter staatshaushalterischem Vorbehalt und sind insoweit reine Programmsätze für staatliches Handeln. Ja.
Was hier angesprochen ist, ist zum Beispiel der Artikel 4 Absatz 2. Da wird die Beherrschung der deutschen Sprache zur Sollvorschrift gemacht. Und Zitat aus der Begründung, wer gegen diese Obliegenheit verstößt, kann nicht damit rechnen, dass die daraus entstehenden Folgekosten von der Allgemeinheit getragen werden. Ja. Was das heißt, steht dann in Artikel 4 Absatz 3, wer den Sprachkurs nicht erwartbar bewältigt, wird nachträglich zur Erstattung der Kosten verpflichtet. Und der Artikel 4 Absatz 4, wer bei Behörden einen Dolmetscher braucht, muss diesen in Zukunft gegebenenfalls selber bezahlen. Das heißt, Sie zitieren die Leute zu den Behörden vor und Sie müssen dann den Dolmetscher zahlen. Dazu noch ein Zitat aus der Stellungnahme von Verdi. Die haben wir ja schon auch per E-Mail versendet, aber trotzdem nochmal. Integration erreicht man nicht durch Drohung und Abwehr. Dann Zitat von der Louise Clemens. Durch eine solche Abgrenzung werden im Gegenteil die Immigranten a priori stigmatisiert. Zum Schaden der Immigranten als auch der Gesellschaft, in die sie sich integrieren sollen. So, jetzt kommen wir zu dem gesamten Komplex Schulen, wo wir den Bernhard Baudler dazu zu Wort bitten.
Ja, wunderschönen guten Abend allerseits. Bernhard Baudler, die Hedwig hat mich ja schon vorgestellt. Ich arbeite bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, bei der GEW Bayern im Bereich Schulen. Bitte? Keine Ahnung, wie das wahrscheinlich einfach näher rangehen. Wir haben eine längere Stellungnahme auch zum Gesetz erarbeitet. Die liegt aus mit dem GEW-Logo drauf, ungefähr 10 Seiten, müssten einige von Ihnen auf alle Fälle oder von euch zur Hand haben können. Das Gesetz ist schon wirklich sehr eigenartig. Der Herr Handzog hat es ja angedeutet. Bei der ersten Lektüre bin ich schon mal auch über die Präambel gestolpert, wenn da nämlich Sätze stehen wie, ich zitiere, jeder Einzelne ist daher zur Loyalität gegenüber Volk und Staat verpflichtet. Also das bricht meines Erachtens mit einigen grundlegenden Verfassungsprinzipien. Das kennen wir bisher nur von Beamten. Wenn man Loyalität nachschlägt, heißt es Treue oder Diensttreue. und die haben Beamte, Beamtinnen, aber nicht jeder einzelne Bürger oder Bürgerin, weil dann ist es eine Negierung von Pluralismus, von Zivilgesellschaft und so weiter, von offener Gesellschaft. Und ein Herr, jetzt habe ich vergessen, Markus Blume, Chef der CSU-Grundsatzkommission, erzählt heute der Süddeutschen, gerade es gehe ihm um die Verteidigung der offenen Gesellschaft durch dieses Festschreiben von Regeln, die geachtet werden müssen. Also da bleiben noch einige spannende Anfragen in der weiteren öffentlichen Diskussion an die CSU, was sie denn hier eigentlich wirklich vorhat. Aber Herr Hanzog hat es ja schon gesagt, eine Präambel ist eigentlich eher Lyrik, sind Programmsätze, die sonst nur von der Verfassung stehen, vom Grundgesetz und nicht von einem einfachen Gesetz wie hier. Das ist sowieso schon sehr außergewöhnlich. Zu unserem eigenen Bereich Bildung, der natürlich relativ groß ist. Es geht von den Kitas über die Schulen und die Erwachsenenbildung zu den Hochschulen. Und genau das taucht auch im Gesetz auf. Bis auf einen Bereich, was uns natürlich sehr aufgestoßen ist, die Erwachsenenbildung taucht überhaupt nicht auf im Gesetz, obwohl, ich habe keine genauen Zahlen, aber die Mehrheit der Geflüchteten über 18 sein dürfte und da ist überhaupt nichts zum Gesetz im Gesetz dazu enthalten. Unsere Fachgruppe hat dazu einige Forderungen aufgestellt, das können Sie aber natürlich auch in dem Papier dann nachlesen. Es kommt keine Silbe, kein Wörtchen von Bildungsberatung vor, nichts von wirklich Verpflichtung, finanzieller Verpflichtung gegenüber den Kommunen für Sprach- oder Integrationskurse, nichts Zusätzliches zu interkultureller oder politischer Bildung etc. pp. Was uns dann erst beim zweiten oder vielleicht sogar als dritten Lesen aufgefallen ist, weil das wirklich versteckt ist in dem Artikel 17a. Das Gesetz steht an mehreren Stellen online. Sie können das online komplett nachlesen. Ich weiß nicht, ob wir es hier auch da haben. Allein über dieses komische Ziffern- und Nummerngesetz, Artikel 17a, werden 14 Gesetze geändert und darunter auch das Bayerische Erziehungs- und Unterrichtsgesetz. Und da ist versteckt, muss selber gerade kurz blättern. Im 17a kommen erst diese Polizeiverschärfungsvorschriften, die auch schon erwähnt worden sind. Und nach dem Polizeiaufgabengesetz sind wir dann plötzlich im Unterrichtsgesetz. Und da heißt es schön noch verklausuliert, Zitat, wer eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylgesetz besitzt, ist auch unter den Voraussetzungen des Satzes 1 nur schulpflichtig, wenn er nicht oder nicht mehr verpflichtet ist, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen. Auf Nichtjuristendeutsch heißt es, jemand, der in einer Aufnahmeeinrichtung leben muss und eigentlich schulpflichtig wäre, für den ist die Schulpflicht abgeschafft. Das ist ein Verstoß gegen die Bayerische Verfassung. Da steht klipp und klar drin in Artikel 129, alle Kinder unterliegen der Volksschul- und Berufsschulpflicht. Alle Kinder. Da steht nicht, welchen Aufenthaltsstatus die haben. Bis jetzt ist es im Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetz so geregelt, dass diese verschiedenen Aufenthaltstitel aufgelistet sind und dann heißt es, die unterliegen auch alle der Schulpflicht. Diese wird gestrichen durch die, durch das sogenannte Integrationsgesetz. Das muss man sich auch vornehmen, bei diesem CSU-Papier jedes Mal vorher so sagen, wenn man keine Anführungsstrichlein machen kann, zu sagen sogenanntes Integrationsgesetz, weil unserer Meinung nach ist es ein Ausgrenzungsgesetz. Und man weiß ja, dass die Abschiebelager wie Bamberg und Manching ausgebaut werden. Bamberg, habe ich die Zahl gerade im Kopf, war 4.500 und alle, die dann da verpflichtet sind zu wohnen und schulpflichtig wären, sind es dann eben nicht mehr. Und das eine ist natürlich ein Gesetz, was hier jetzt zur Verabschiedung gebracht werden soll und das andere ist die Praxis. Das muss ja nachher und vorher sowieso nicht übereinstimmen, wie man weiß, des Öfteren. Und wir haben jetzt schon die Praxis, dass in Bamberg und in Manching die Kinder, die schulpflichtig sind, 6 Wochenstunden Unterricht bekommen und den auf Englisch. Begründung der Staatsregierung, Mathematik zum Beispiel auf Englisch, Begründung der Staatsregierung, diese Kinder müssen nicht mehr Deutsch lernen, die werden ja demnächst in den Kosovo oder in sonstige sogenannte sichere Drittstaaten abgeschoben. Also es ist eine völlig absurde Veranstaltung, die jetzt schon läuft, ohne dass das Gesetz in der Richtung geändert worden ist. Oder wir haben die vielen tausend berufsschulpflichtigen Flüchtlinge, von denen nur 30% einen Platz in den Berufsschulen haben. Die sind berufsschulpflichtig. Es gibt in jedem Landratsamt, in jeder Kreisverwaltungsbehörde eine Stelle, die nur für Bußgeld zuständig ist, wenn jemand seine Schulpflicht nicht erfüllt. Das Problem haben die nicht, die gerne als jugendliche Flüchtlinge in diese Berufsschulen möchten. Uns rufen Sozialpädagoginnen, Sozialpädagogen aus Jugendwohngruppen an, die sagen, sie bringen ihre Jugendlichen nicht unter, weil sie eine Berufsschule nach der anderen weiterschickt. Die Plätze gibt es einfach nicht. Da hätte die Staatsregierung jetzt schon die Pflicht dazu, das zu machen. Herr Minister Spänle sagte, ja, er sehe da auch einen Gap, so wörtlich. Es werden nur 30%, die diese Berufsschulplätze haben, und er hat das Ziel, die auf 40% zu erhöhen. Was mit den weiteren 60% passiert, habe ich noch weder von der CSU, auch nicht von den Oppositionsfraktionen bisher dazu gehört, was mit denen passieren soll oder wer das denn festlegt. Das ist jetzt schon Realität, und ich habe den Eindruck, hier versucht die CSU-Regierung, sich das zu sanktionieren, dass man eben die Leute, die man in verpflichteten Aufnahmeeinrichtungen zu wohnen, und da fehlt mir jetzt der asyl- und aufenthaltsrechtliche Überblick, das wird ja auch laufend gerade alles geändert auf Bundesebene, wie viele die Zielgruppe, wie viele Personen das dann ausmacht und wie weit sich das dann im Haushalt niederschlagen kann, weil man dann entsprechend weniger Lehrerinnen, Lehrer und Räume natürlich braucht. Das ist der Punkt Schulpflicht. Ein nächster Punkt ist, die Hedwig hatte das auch schon zitiert, jeder Einzelne soll zur unabdingbaren Achtung der Leitkultur verpflichtet werden. Das war dieses Zitat. Und im Artikel 6 schreibt die Staatsregierung dann rein, dass das eben auch ein neues Erziehungsziel für die Schulen generell ist. Dass man nicht nur die bisherigen Bildungsziele, die wir in der Verfassung und im Erziehungsunterrichtsgesetz haben, sondern dass diese unabdingbare Achtung der Leitkultur dann als Erziehungsziel dazukommt. Noch kurz ein Zitat aus dem Bereich Kindertagesstätten. Dann glaube ich, bin ich auch schon fast bei meinen 10 Minuten. Im Artikel 6 zur frühkindlichen Bildung schreibt die Staatsregierung in dem Entwurf, alle Kinder in Kitas sollen, Zitat, zentrale Elemente der christlich-abendländischen Kultur erfahren. Was sind diese zentralen? Stehen natürlich nicht drin, auch nicht in der Begründung. Was heißt erfahren? Okay. Dann geht es aber weiter. Der Träger der Kita hat dafür Sorge zu tragen, dass die Kinder lernen, eine eigene, von Nächstenliebe getragene, religiöse oder weltanschauliche Identität zu entwickeln. Punkt. Dann geht es aber weiter. Also da haben wir ja auch die Alternative, religiös oder weltanschaulich. Dann geht es weiter zur Bildung der gesamten Persönlichkeit der Kinder. Unterstützt das pädagogische Personal die Entwicklung von freiheitlich-demokratischen, religiösen, sittlichen und sozialen Werthaltungen. Da vermisse ich jetzt das, was ich eben vorher schon gesagt habe, dass der Pluralismus weiter aufrechterhalten wird. Eben, dass es auch Leute gibt, die Atheisten sein können oder sonst irgendwelchen Weltanschauungen anhängen. Das ist dann da jedenfalls nicht mehr vorgesehen. Aber das ist auch ein Zug, der sich durchzieht durch das Gesetz, dass es sehr schwammig formuliert ist, dass es eben mit massenweise mit unbestimmten Rechtsbegriffen wie dieser Leitkultur dieser Unseligen arbeitet und da nicht klar wird und leider auch unserem Bedauern nach auch nicht klar wird in irgendwelchen Finanzierungszusagen. Es stehen einige positive Sätze drin, die man unterstreichen kann, die sind aber dann gleich in der Begründung wieder als Programmsätze gekennzeichnet und alles steht unter Haushaltsvorbehalt und es gibt keinerlei feste Zusagen für irgendwelche Ausbauten im Bildungsbereich. Dankeschön.
Hallo und herzlich willkommen bei LoRa München auf der 92.4. Sie haben es wahrscheinlich schon gemerkt.
Ja, vielen Dank, Bernhard. Ich habe jetzt nur noch eine Platte zu dem Thema mit aufgelegt. Die bayerische Staatsregierung hat nämlich einen neuen Grundsatz entdeckt. Und dieser Grundsatz heißt, Schulrecht folgt dem Asylrecht. Steht wörtlich so in dem Gesetzentwurf drin. Ein Postulat, das es nicht gibt. Und das nur dazu führen würde, dass sämtliche Verschlechterungen die im Asylgesetzbereich stattfinden, auf die Kinder übertragen werden wird. Dagegen hat auch das Forum Bildungspolitik, wo die GEW mit dabei ist, Bernhard, gell? Ja, ganz deutlich dagegen Stellung genommen. So, jetzt kommen wir zum Thema Rundfunkfreiheit. Dazu bitte ich wieder den Günther zu Wort. Du musst jetzt wieder vorhumpeln, tut mir leid.
Also das ist eine Stellungnahme von Michael Bartmann. Die meisten von euch werden ihn kennen. Er ist Sprecher des Medienpolitischen Arbeitskreises der Deutschen Journalistinnen und Journalistenunion in Verdi, Kreisverband München. Leider ist Michael krank und er hat mich gebeten, das hier vorzulesen. Das geplante Integrationsgesetz der Bayerischen Staatsregierung ist ein Angriff auf die Meinungs- und Pressefreiheit und auf die Gleichheit und die sozialen Rechte aller Menschen. Das fundamentale Recht und das Prinzip von Meinungs- und Pressefreiheit beruhen auf der Unabhängigkeit von Journalistinnen und Journalisten und ihrer Arbeit. Es ist die Aufgabe einer demokratischen Presse, unabhängig, frei, kritisch und unbestechlich zu recherchieren und zu berichten. In keiner Weise ist es die Aufgabe freier Medien, die Meinung der Regierenden zu verkünden, auch wenn das die guten Freunde des bayerischen Ministerpräsidenten von Warschau bis Budapest gerade durch autoritäre Maßnahmen und Gesetze erzwingen wollen. Der Versuch des geplanten Integrationsgesetzes, öffentliche Medien wie den Bayerischen Rundfunk in Zukunft auf das politisch-ideologische Konzept der Staatsregierung, einer sogenannten Leitkultur, zu verpflichten, ist ein autoritärer und reaktionärer Versuch, die Pressefreiheit zu instrumentalisieren und einzuschränken. Deshalb sollten alle demokratischen Organisationen, Initiativen, Gewerkschaften und Menschen das geplante Integrationsgesetz verhindern und gemeinsam für soziale Rechte, Menschenrechte und die Meinungs- und Pressefreiheit für alle Menschen hier und weltweit streiten. Entschuldigung. Denn das geplante bayerische Integrationsgesetz ist Ausdruck einer chauvinistischen, rassistischen und neokolonialen Geisteshaltung. Dabei verwundert es nicht, dass eine Bundes- und Staatsregierung, deren Politik derzeit für den Wiederaufbau der Festung Europa an den Außengrenzen Europas die sozialen Rechte von Geflüchteten abschafft und unteilbare Rechte mit den Füßen